Hallo und willkommen zum CEO in London Podcast. Ich bin Sascha Berdinger und ich bin London Enthusiast durch und durch. Alle 14 Tage stelle ich dir einige der besten Plätze in London vor. Ich spreche über meine Lieblingsmenschen, Orte und Ereignisse mit ein paar Informationen und einer Menge Spaß. Du findest mich auf Instagram @CEOinLDN und auf meiner Website CEOin.London. Wo du viele Informationen über London und seine Sehenswürdigkeiten, viele Reisetipps, virtuelle Touren und auch Reiseplanungen findest. Ich freue mich sehr, diese Woche wieder bei dir zu sein. Diese Woche, dachte ich, beginnen wir mit dem Ort, den man als erstes kennenlernt, wenn man vor allem mit dem Billigflieger nach London gereist, am Stansted Airport gelandet ist und den Stansted Express genommen hat. Nach einer bequemen 40-minütigen Fahrzeit erreicht der Stansted Express seine Endstation in der Liverpool Street Station. Und hier gibt es einige Dinge, die man in diesem Teil Londons machen kann. Aber dazu kommen wir etwas später. Für den Anfang habe ich etwas dunkle Geschichte mitgebracht. Jetzt dreht sich erstmal alles um das Bethlehem Krankenhaus, auch bekannt als Bedlam. Natürlich gibt es einige Orte, die ich für das Bethlehem Hospital hätte wählen können. Aber ich dachte, dass die Liverpool Street der perfekte Ort ist, weil vieles dort anfängt. Lass uns also zurück ins 13. Jahrhundert gehen. Ins Jahr 1247, wenn wir es genau nehmen wollen. Zu dieser Zeit wurde das Bethlehem Krankenhaus gegründet. Bitte stell dir dieses Krankenhaus nicht so vor, wie wir heute ein Krankenhaus kennen. Betrachte es vielmehr als ein gastfreundliches Haus. Es geht um die Aufnahme von Menschen und vor allem darum, sich um Bedürftige zu kümmern, um Arme, Hungrige, um Menschen, die sonst nirgendwo hin konnten. Und es beginnt ganz einfach auf einem kleinen Stück Land, das gespendet wurde. Es ist eine wohltätige Spende eines Mannes namens Simon Fitzmary. Simon Fitzmary war ein großer Fan von Bethlehem und der Jungfrau Maria. Und er war eine reiche politische Persönlichkeit. Er war sogar zweimal der Sheriff von London gewesen. Von bescheidenen Anfängen stieg er in die oberen Ränge auf und beschloss, mit seinem neu gewonnenen Reichtum ein Stück Land an einem bestimmten Ort zu kaufen, um dort ein Krankenhaus zu errichten, das nach Bethlehem benannt wurde. Und so entstand das Bethlehem Hospital. Es war ein Primärkrankenhaus, wie so viele Krankenhäuser zu dieser Zeit. Viele dieser Krankenhäuser und karitativen Einrichtungen wurden von Prioraten und religiösen Einrichtungen ins Leben gerufen. Es handelte sich also um das Priorat von St. Bethlehem. Es war ein mittelalterliches Krankenhaus. Und wie ich schon sagte, es ging eher um die Gastfreundlichkeit und war eher ein Zufluchtsort für Menschen, die ein Dach über den Kopf und Pflege brauchten. Und viele Leute suchten das Krankenhaus auf, auch wenn es recht klein war. Es erstreckte sich gerade einmal über 2 Hektar. Es war einstöckig und es war kompakt. In der Mitte befand sich ein Innenhof mit einer Kapelle. Und dann gab es noch ungefähr 12 bis 15 Zellen für die Patienten, wie sie es nannten. Es gab eine Küche und Unterkünfte für das Personal und all diese Dinge. Das klingt bis hierhin eigentlich ganz nett, oder? Nach und nach spezialisierte sich dieses Krankenhaus auf die Pflege von Menschen, die nicht nur arm waren, sondern auch nicht für sich selbst sorgen konnten. Und dies war damals schon ausreichend, um diese Person als verrückt zu bezeichnen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts machten die Patienten, die als irre oder verrückt bezeichnet wurden, die Mehrheit der Patienten im Bethlehem Hospital aus. Und so wurde es im Wesentlichen zu Englands erster psychiatrischer Anstalt und wird schließlich auch die berühmteste oder besser gesagt die berüchtigste werden. Im Laufe der Jahre wird es immer weniger religiös und am Ende kämpft das Krankenhaus ums Überleben. Und so übernimmt die Stadt London die Einrichtung. Und einer der Gründe dafür, dass sie in der Londoner City eine Zukunft hat, ist die Tatsache, dass sie sich auf Geisteswahn bzw. auf Geisteskrankheiten spezialisiert hat. Aber sie behandelte auch andere Menschen mit Lernbehinderung, mit Demenz und einer Sache, die man Fallkrankheit nannte. Diese kennen wir heute als Epilepsie. Sie begann also, sich um solche Menschen zu kümmern. Und nach erlangt das Krankenhaus einen gewissen Ruf. Und der Name Bethlehem oder Bethlehem, den die Leute in das Wort Bethlehem umgangssprachlich tauften, begann bekannter zu werden. Es ist so etwas wie ein Nebenwort für Dinge, die verrückt, die wahnsinnig und chaotisch sind. Und die schwierigsten Patienten wurden als Bethlehem Mad bezeichnet. Und so wurde es zu einer Art Nebenwort, nicht nur für Wahnsinn, sondern für das Chaos im Allgemeinen. Und auch heute noch gibt es dieses Wort im englischen Sprachgebrauch, wenn vieles gleichzeitig passiert und alles Mögliche los ist. Werfen wir einen Blick darauf, was diesen Ort so wichtig machte. Das Ganze wurde nach dem großen Brand von London 1676 wieder aufgebaut. Das Feuer richtete verheerende Schäden an. Und wie bereits erwähnt, war das Vorgängergebäude ziemlich klein. Auch der Standort verlagert sich ein wenig in Richtung Moorfields. Es ist also nicht allzu weit weg. Dieses Mal ist es ein viel, viel größeres Gelände. Und hier wird es zu einem echten Teil der britischen, insbesondere der Londoner Gesellschaft und des Bewusstseins, denn es wird nicht nur ein Gebäude gebaut, das funktional und nützlich ist, um Patienten darin zu unterzubringen. Sie bauen ein riesiges, sehr opulentes, palastartiges Gebäude, das sogar, weil es so beeindruckend aussah, mit dem Schloss von Versailles verglichen wurde. Es war eine Art von Ort, zu dem man gerne hinging. Ich sollte darauf hinweisen, dass dies allerdings nur von außen so aussah. Es gibt Geschichten, dass Leute dorthin gebracht wurden und sagten, seht euch dieses erstaunliche Gebäude an. Was denken Sie, was das ist? Und jemand anderes antwortete, oh, da wohnt eindeutig der Oberbürgermeister der Stadt London. Und jemand anders wiederum erwiderte, nein, das ist ein Irrenhaus. Dies verglich mal jemand und sagte, dass die Bauweise des Gebäudes die Frage aufwirft, ob die Personen, die den Bau in Auftrag gegeben haben, oder diejenigen, die es bewohnen, die Verrückten sind. Es war ein wirklich unglaubliches Gebäude. Und alle fragten sich, warum das nicht zusammenpasst. Viele bezeichneten Bethlehem auch gern als Palast der Verrückten. Bethlehem wurde von einem Mann namens Robert Hooke entworfen. Er war Architekt und Assistent von Christopher Wren, der am Wiederaufbau der St. Paul's Cathedral und anderen Gebäuden nach dem großen Brand von London beteiligt war. Er hat somit ein Händchen dafür. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Er beschloss, alles zu geben. Eine riesige, lange Fassade mit Türmchen und Säulen, korinthischen Säulen, diese wunderschön verschnörkelten Säulen, riesige, gepflegte, formale Gärten und baumbestandene Plätze zum Spazierengehen und all so etwas. Und es heißt, dass er sich vom Tuileries-Palast in Paris inspirieren ließ. Es gab also eine Menge französischer Einflüsse. Und dann hieß es, lasst uns dieses erstaunliche Gebäude errichten, das im Wesentlichen ein Krankenhaus für Geisteskranke sein wird. Und den Eingang sollten zwei leidende menschliche Skulpturen, eine auf jeder Seite, zieren. Die eine hieß Melancholie und die andere Raving Madness. Da stellt sich nun die Frage, würde der Palast wie ein entzündeter Daumen hervorstechen oder war Moorfields damals ein wohlhabendes Gebiet? Tatsächlich stach er wie ein entzündeter Daumen heraus. Und einer der Gründe, warum es überhaupt gebaut wurde, ist, dass wir von 1674 sprechen. Was war zu dieser Zeit passiert? Das große Feuer von London hat 1666 die Stadt London verwüstet. Und eines der Dinge, die London insbesondere die Stadt ausmachten, waren diese winzigen kleinen Gassen mit ihren hölzernen Fachwerkhäusern. Sie waren dunkel und verschmutzt und teilweise heruntergebrannt. London will mit anderen Städten, wie zum Beispiel Paris, konkurrieren, die in größerem Stil wieder aufgebaut wurden. Dieses Gebäude stach heraus, weil es war riesig und wie gesagt sehr palastartig. Und die Leute waren sehr beeindruckt davon. Es war eine Art Versuch, London zu einer größeren Stadt zu machen, die für alle schöner war. Und ein Teil davon war, Institutionen zu schaffen, die auch den Menschen helfen würden. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum es gebaut wurde. Es konnte bisher nur ein paar Leute in der Anstalt aufnehmen. Es gab eine Menge anderer privater Anstalten, die eröffnet wurden, vor allem bei dieser Art von Anstalten. Die Bevölkerung Londons wuchs rasant und es wurden immer mehr Plätze benötigt. Das neue Bethlehem Krankenhaus hatte nur Platz für ca. 120 Patienten. Also immer noch nicht sehr viel. Und die Liste der Patienten, die aufgenommen werden mussten, war sehr, sehr lang. All diese privaten, nun ja in Anführungszeichen Irrenhäuser, tauchten gefühlt an jeder Ecke auf. Und einige von ihnen waren wirklich erbärmlich und im Grunde genommen eine Art Gefängnis. Und vor allem waren sie unreguliert. Wenn Familien ein unbequemes Familienmitglied hatten, das Probleme hatte, konnten sie es einfach dort einsperren lassen und mussten sich um nichts weiteres mehr kümmern. Indem sie dieses neue, unglaubliche Gebäude bauten, hatten sie ein Alleinstellungsmerkmal und konnten so die Konkurrenz ausstechen. Im Grunde ging es dabei auch nur um finanziellen Gewinn. Du wirst dich jetzt bestimmt fragen, ob die Patienten bzw. ob ihre Familien dafür bezahlen mussten, dass sie tatsächlich in diesem Krankenhaus untergebracht werden konnten. Und das finde ich eine sehr berechtigte Frage. Aber die Antwort lautet nein, es war immer eine wohltätige Einrichtung. Sie haben Geld aus anderen Quellen beschafft, es hat sie nie etwas gekostet. Bei den Privaten mag das vielleicht anders gewesen sein, aber das hier ist eine reine wohltätige Einrichtung gewesen. Man hat also dieses unglaubliche Gebäude, das wirklich wunderschön aussah, das aber von Anfang an mit Problemen zu kämpfen hatte. Diese riesige verzierte Fassade an der Vorderseite ist so schwer, dass die Rückseite Risse bekommt. Regenwasser läuft die Wände hinunter und es gibt kein Fundament. Und im Grunde genommen ist das ganze Ding von Anfang an ein zusammenbrechendes und bröckelndes Chaos. Und das Einzige, was sie taten, war quasi eine Art Heftpflaster drüber zu kleben. Das ziemlich schmutzige Problem notdürftig zu flicken. Es erinnert ein wenig an die Weltkugel am Leicester Square, die zwar faszinierend aussieht, aber wenn man genauer hinsieht, erkennt man die Risse und sieht, wie die Farbe abblättert. Man durfte also nicht hinter den Vorhang schauen, denn es fiel alles ein bisschen auseinander. Dieses Gebäude war nicht wirklich zweckmäßig, aber es sah hübsch aus und deshalb erregte es viel Aufmerksamkeit und wurde zu einer Art lokalen Attraktion, zu einem Londoner Wahrzeichen. Besucher kamen und machten Tagesausflüge. Wie viele Besucher es tatsächlich gab, da gehen die Zahlen auseinander und sind sehr umstritten. Es gibt Quellen, die sagen, dass es Zehntausende waren und dass es nach St. Paul's Cathedral die zweitgrößte Sehenswürdigkeit war. Aber es ist ein bisschen schwierig, das genau festzustellen und vor allem zu sagen zu können, ob dies nun stimmt oder nicht. Für die Leute war das ein Teil ihres Tagesausflugs. Sie gingen zum Tower of London, sie sahen sich St. Paul's an und dann gingen sie zum Krankenhaus, um sich die Patienten anzusehen. Und nicht nur das. Das Krankenhaus förderte dies unter anderem deshalb, weil es finanziell davon profitierte. Es hieß, dass sie bis zu 450 Pfund pro Jahr einnahmen, was eine Menge Geld für das Krankenhaus war. Und es gab alle möglichen kleinen Dinge, bei denen wir heute nur mit dem Kopf schütteln könnten. Für nur einen Penny konnte man in die Krankenstation gehen und die Insassen anstarren. Man konnte sie auch anschreien, sie verspotten, beschimpfen und versuchen, sie zu einer Reaktion oder zum Werfen von Gegenständen zu bewegen. Und natürlich gab es dort eine ganze Reihe von unterschiedlichen Menschen. Es gab Menschen, die an Depressionen litten oder an Dingen wie Schizophrenie. Es gab alle möglichen Arten von psychischen Krankheiten und psychischen Problemen. Die Menschen reagierten also sehr unterschiedlich. Heute ist es absolut undenkbar, aber so war es nun einmal früher. Und daher kommt auch der Begriff Bedlam für das völlige Chaos. Wenn man darüber nachdenkt, versuchten sie unter anderem auch die Menschen daran zu erinnern, indem sie ihnen Zutritt gewährten. Gleichzeitig versuchte man auch ein wenig Angst unter den Besuchern zu schüren. Ganz nach dem Motto, wenn du dich nicht vorschriftsmäßig verhältst, dann landest du hier drin. Es gab einen Mann namens William Hogarth. und er war Künstler. Und Hogarth besuchte das Bedlam Hospital und nahm die Eindrücke, die er dort erlebte, mit und verarbeitete diese in The Rake's Progress. The Rake's Progress, der Werdegang eines Wüstlings, ist eine Serie von Gemälden und Kupferstichen, entstanden zwischen 1733 und 1735. Die 8 Bilder des Zyklus zeigen den Abstieg und den Fall von Tom Rakeville, der nach dem Tod seines reichen, aber sehr extrem geizigen Vaters ein ausschweifendes Leben in London führte und sein Erbe in Bordellen und Spielhöllen verprasste. Als Folge seines extravaganten und verschwenderischen Lebensstils landete der negative Held im Schuldgefängnis und endete schließlich im Irrenhaus, genauer gesagt in Bedlam. Hogarth liebte es, die Dinge in der Gesellschaft zu schwärmen. Hogarth liebte es, über die Dinge in der Gesellschaft zu schwärmen, die man tun und lassen sollte. Und The Rake's Progress gehörte zu einem seiner größten Erfolge. Und auch das ist ein weiterer Grund dafür, dass Bedlam zu einer Art Synonym für die britische Gesellschaft wurde. Deshalb verwendet Hogarth das Erlebte, weil man sagte, dass sie eine Art Markierung, ein Schauplatz für das ist, was in der britischen Gesellschaft passiert. Zu der Zeit gab es so viele belletristische Werke und Theaterstücke zu diesem Thema. Sogar Shakespeare, der in der Zeit von Bedlam lebte. Aber das vorherige Bedlam, nicht dieses neue und sehr große Gebäude. Er spricht viel über seine Stücke. Man sieht, wie viele seiner Charaktere verrückt werden. Irgendeine Kleinigkeit passiert und sie rasten aus und werden verrückt. Und dann gibt es da noch die Figuren, bei denen es in diesen Stücken um Angst geht, um ihre Angst der Verschuldung. Es gibt eine Menge Kunstwerke und Belletristik und all diese Dinge, die daraus entstanden sind. Ich möchte nur einen Mann erwähnen, einen Mann namens Ned Ward, der Tagebuch schrieb und 1699 Bedlam besuchte. Er war also in diesem neuen Gebäude und er schrieb darüber, dass er von dem, was er sah und hörte, ziemlich erschrocken war. Zum Beispiel schrieb er, wir hörten ein solches Rasseln von Ketten, Trommeln von Türen, Geschrei, Singen und Klappern, dass ich an nichts anderes denken konnte als eine Vision, in der die Verdammten ausbrachen und die Hölle in Aufruhr versetzten. Das ist, wie ich finde, eine ziemlich große Aussage. Das schafft ein wenig Vision, nicht wahr? Und in anderen Teilen seines Tagesbuchs spricht er darüber, wie er es sah. Und ich glaube, er hat sich damals auch daran beteiligt, diese Patienten durch die Gitterstäbe und durch die kleinen Löcher in den Türen zu verhöhnen und dergleichen. Einige von ihnen wurden verbal beleidigt, andere werden beworfen oder bespuckt und sie versuchten, sie zu einer Reaktion zu bewegen. Es war also alles dabei. Es war so ähnlich wie im Zoo. Es wird zu einem Ort, an dem so viele Menschen zu Besuch sind, dass es zu einem Chaos aus Lärm, Gestank und all diesen Dingen wird. Und auch in einigen Leuten erwacht der Geschäftsgeist. Es gab Prostituierte, Taschendiebe, sogar Essensverkäufer und Leute, die Souvenirs, Schmuck und so weiter verkauften. Sie haben Bedlam regelrecht in eine Attraktion verwandelt und sie stellten fest, dass es besonders in den Zeiten zu Weihnachten und Ostern eine riesige Anzahl von Besuchern gab und es teilweise sogar überfüllt war. Es handelte sich eindeutig um eine Art von, oh, okay, es ist Weihnachten, lass uns die Verrückten in Bedlam besuchen gehen. Und dann gab es so Leute wie Samuel Pepys, den Tagebuchschreiber und Dr. Johnson und alle möglichen Leute, die extra diese und andere Orte aufsuchten, um darüber zu berichten. Ich denke, es ist Leuten wie Pepys zu verdanken, dass wir wirklich gute Augenzeugenberichten über solche Dinge haben. Natürlich ist dieses Gebäude nicht besonders bewohnbar. Da es also immer bröckliger wird, werden die Patienten immer enger zusammengedrängt. Es gibt jede Menge Gewalt und es gibt einige Patienten, die an ihre Betten und Wände angekettet waren. Es war furchtbar. Und dann kommen die Reformer, die sagen, dass die Patienten Ruhe brauchen und dass sie keine Besuche benötigen. Und das passiert dann auch. Darauf komme ich gleich zurück, denn ich möchte noch vorab erzählen, wie es im Krankenhaus selbst war. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es nicht toll war. Es war nicht besonders lustig. Es war nicht angenehm. Das Regime dort war im Grunde eine Art Bestrafung. Sie waren der Meinung, dass Wahnsinn eine Krankheit des Körpers und nicht des Gehirns sei. Das bedeutete, dass man Medikamente und Methoden einsetzte, um diese, wie sie es nannten, melancholischen Säfte zu heilen und zu beseitigen. Sie dachten, dass Gesundheit nur mit Humor zu tun hat und den verschiedenen Körpersäften. Und wenn diese aus dem Gleichgewicht gerieten, konnten sie alle möglichen Krankheiten verursachen. Wahnsinn oder Geisteskrankheiten waren also auf melancholische Stimmungen zurückzuführen. Man glaubte, dass man diese aus dem Körper entfernen konnte, indem man die Patienten zum Erbrechen brachte und Durchfall herbeiführte, sie bluten ließ und Aderläste durchführte und Verbrennung bis zur Blasenbildung auf der Haut zufügte. Sie legten Patienten in eiskalte Eisbäder. Es gab einen Mann, der als Kehrer im Krankenhaus arbeitete. Er war im Grunde eine Reinigungskraft. Er sagte, er sei dort Patient gewesen und habe Glück gehabt, weil er zur Vernunft gebracht wurde. Der Gedanke war also ganz klar: Was auch immer die Krankheit ist, mit Entbehrung, mit Bestrafung, mit Schmerzen, mit Ketten und mit vergleichbaren Dingen würden die schlechten Säfte schlussendlich den Körper verlassen. Kurzum gesagt, man muss das Trauma auf die grässlichste Art und Weise loswerden. Und es gab drei große Arten von Therapien, die sie anwandten. Die eine wurde die Rotationstherapie genannt. Sie wurde vom Großvater von Charles Darwin, Erasmus Darwin, entwickelt. Er entwickelte diese Art der Rotationstherapie, bei der man in einen Stuhl gesetzt wurde, der an einem Haken oder Balken an der Decke aufgehängt war und an dessen Beine Seile befestigt worden waren. Der Stuhl wurde dann 20 bis 40 Mal gedreht. Das ist das, was man als Kind auf der Schaukel gemacht hat. Und dann wird man losgelassen und dreht sich zurück in seine ursprüngliche Position. Es ist verrückt, nicht wahr? Es ist lustig, wenn man ein Kind ist. Aber nach ein, zwei Malen möchte man sich am liebsten übergeben. Und es waren auch nur ein paar Umdrehungen. Wie lange glaubst du, konnten sie das tun? Erasmus Darwin empfahl, dass man diese Therapien einen Monat lang, drei oder viermal am Tag, für jeweils 1 bis 2 Stunden durchführen sollte. Man hat die Patienten also 6 Stunden lang auf einen Stuhl sich drehen lassen. Man war der Meinung, dass dies ein wirklich gutes Mittel sei, um das Gehirn und das Nervensystem zu entlasten und dass es außerdem einen erholsamen Schlaf herbeiführen würde, was ehrlich gesagt eher dazu führte, dass man ohnmächtig wurde. Aber es gab noch eine andere Methode, die Kaltwassertherapie. Die Kaltwassertherapie ist eigentlich etwas, die vorwiegend bei Sportlern zur Muskelregenerierung eingesetzt wird. Wenn man viel trainiert hat, nimmt man ein Eisbad und bleibt 1 oder 2 Minuten dort drin. Und das war's. Aber hier im Bethlehem-Krankenhaus wurden die Patienten stundenlang in dieses kalte Wasser gelegt. Und sie wurden in Handtücher eingewickelt, die mit Eis getränkt waren. Oder sie wurden mit kaltem Wasser besprüht. Und das wiederum sollte eine Therapie sein. Und dann gab es noch das Ausbluten und die Entschlackung. Man sieht das ja so oft in der Medizin. Es gibt Blutegel und solche Dinge, um die schlechten Körpersäfte loszuwerden. Aber das hier übertraf alles Heutige. Man bekam einfach einen Aderlass. Oder sie erzwangen Erbrechen und Durchfall. Es war sehr erbärmlich, dort drin quasi gefangen zu sein. Und nach der Behandlung, sagen wir mal, die Patienten badeten Gott weiß wie lang und ihnen war eiskalt. Dann war es leider nicht so, dass sie danach in ein schönes Zimmer gebracht wurden, wo sie sich in ein warmes Bett einmummeln konnten. Nein, es war eher so gewesen, dass der ganze Ort an sich eine einzige schreckliche kalte Behandlung gewesen war. Es gab dort keine Heizung, kein warmes Wasser, keine verglasten Fenster. Es war einfach nur kalt. Wenn man ins Irrenhaus ging, war es also wahrscheinlicher, dass man starb, als dass man geheilt wurde. Und realistisch betrachtet war der Tod etwas, der definitiv eintrat. Und man sah ihn einfach als ein natürliches Ergebnis dieser Dinge an und nicht als etwas, das die Ärzte herbeigeführt haben, indem sie den Patienten stundenlang in ein Bad gesteckt haben. Wir kommen also in die Mitte des 17. Jahrhunderts, 1750 um genau zu sein. Und es gibt eine Gruppe von Reformern, die zu den Patienten gingen, um zu sehen, wie ihre Bedingungen dort waren. Und diese medizinischen Reformer beschlossen, dass sie eine fortschrittliche Alternative schaffen wollten. Ein Krankenhaus namens St. Luke's Hospital wird kurz darauf direkt gegenüber vom Bethlehem Hospital gebaut. Ein gewisser William Beatty, der dort Chefarzt war, trat an die Öffentlichkeit und verkündete, dass all die Dinge, die man in Bethlehem als Behandlungsform wie Aderlass, Verbrennung, kalte Bäder, Erbrechen und so weiter, dass diese alle falsch wären. Er prangerte dies öffentlich an und sagte, dass die Art und Weise, wie sie behandeln, darin besteht, alles von den Patienten zu entfernen, was bekanntermaßen die Ursache ihrer Erkrankung ist. Was auch immer das Problem sein mag. Sie ließen keine Besucher zu, sie bestraften nicht, sie behandelten die Patienten mit Ruhe und Gelassenheit. Und natürlich, wie wir heute wissen, war das genau das, was die Menschen brauchen, wenn sie mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und der Leiter des Bethlehem-Krankenhauses, John Monroe, war damit natürlich ganz und gar nicht einverstanden. Er sagte, nein, ich habe noch nie von irgendwelchen negativen Auswirkungen unserer Behandlungsmethoden gehört. Beide veröffentlichen Bücher und stritten sich in der Öffentlichkeit. Und ja, es ist eine wirklich anstrengende Zeit. Die Patienten von St. Luke's wurden nach individuellen Diagnosen behandelt. William Beatty war der Meinung, dass es nicht nur eine Form von Geisteskrankheit gab, sondern eine ganze Reihe von verschiedenen. Er wollte eine saubere, ruhige Umgebung schaffen. Und genau das war sein Ziel. Darin und in der Überzeugung lag der große Unterschied zwischen diesen beiden Krankenhäusern, die sich im Grunde genommen gegenüberstanden. Als William Beatty also dieses erstaunliche Krankenhaus gründete, geriet Bethlehem ein wenig ins Visier der Politik. Und auch anderswo im Land gab es ein paar Anstalten, die eine Art Reformbewegung im Parlament auslösten. Die Gesetzgebung war zu diesem Zeitpunkt im vollen Gange. Und die Direktoren von Bethlehem, die im Allgemeinen ziemlich hochrangige Leute waren, schafften es, ihren Einfluss so zu nutzen, um das Krankenhaus von jeglicher Kontrolle von außen zu befreien. Somit wurden nur alle anderen Anstalten in dem gesamten Land unter die Lupe genommen. Die Bedingungen, unter denen die Patienten untergebracht waren, wurden allmählich untersucht. Aber Bethlehem schaffte es, dass sie sich keiner Überprüfung unterziehen mussten. Schließlich gelang es einem Abgeordneten namens Edward Wakefield und seinem Komitee nach Bethlehem zu gelangen, in die Krankenstation. Das Personal hatte ihn wochenlang hingehalten und schließlich bekommt er 1814 die Chance, sich Bethlehem genauer anzusehen. Und er weiß auch sofort, warum. Denn das Gebäude ist eiskalt, es ist dunkel, es ist schmutzig, es gibt kein heißes Wasser. Es gibt Zellen, die von mehreren Menschen bewohnt wurden, die an Wänden und an ihren Betten gekettet waren. Auf dem Boden lagen Fäkalien. Einige Patienten waren völlig nackt. Eine Patientin namens Anna Stone war völlig nackt und mit ihrem eigenen Schmutz bedeckt ans Bett gefesselt. Es war ein wirklich schreckliches Bild. Es gab auch Patienten, bei denen man feststellte, dass sie durch die Kälte und all den anderen fehlenden Dingen verkrüppelt waren. Eine dieser Personen, die Wakefield in seinem Bericht erwähnte, war ein Mann namens James Norris. James Norris war von seinem Komitee als klarer und verständiger Mann beschrieben. Er war am Hals mit einer Eisenstange an der Wand gekettet und hatte zusätzliche Fesseln an den Füßen, an der Taille und über der Brust. Norris erzählte ihnen, dass er schon seit über 10 Jahren dort war und dass seine Muskeln verkrümmert waren, weil er im Grunde genommen nur an der Wand oder an verschiedenen anderen Stellen gefesselt worden war. Wenn man ab dem Hals gefesselt ist, kann man sich so gut wie überhaupt nicht mehr bewegen. Und das Personal behauptete nur, dass er gefährlich und gewalttätig wäre. Dem entgegnete das Komitee, für uns scheint er völlig normal und gesund zu sein. Es ist eine sehr große Sache. Und so fordern Wakefield, sein Komitee und andere Reformer eine parlamentarische Untersuchung des Krankenhauses. Und nun wird die Sache ein bisschen ernster für das Bethlehem Krankenhaus, wird eine Untersuchung eingeleitet. Das medizinische Personal kommt überhaupt nicht gut weg, was für ein Wunder. Sie beschuldigten sich alle gegenseitig und die Ärzte argumentierten, dass daran nichts auszusetzen wäre. Sie sagten, nein, es ist alles in Ordnung, es ist überhaupt nichts verkehrt daran. Verrückt, oder? Und der Chirurg des Bethlehems, der anscheinend ein betrunkener Typ war, war einige Wochen zuvor gestorben. Er entkam also diesem Ganzen völlig. Und es gab Konsequenzen. Das medizinische Personal wurde entlassen, aber die Direktoren blieben im Amt. Und sie ernannten quasi sofort dieselben Leute wieder. Und das verärgerte natürlich wiederum alle Reformer. Aber nicht das House of Lords, das Oberhaus, denn die waren ja alle mit Bethlehem verbandelt. Das Oberhaus blockierte also die Versuche, Bethlehem einer offiziellen Regelung zu unterstellen. Durch ihren beträchtlichen Einfluss war es ihnen gelungen, jede Art von Kontrolle, Regulierung und alles, was für ihre Patienten gut gewesen wäre, zu verhindern. Sie haben es erneut geschafft, sich dem zu entziehen. Es war eine regelrechte Farce. 1815 zieht Bethlehem aus dem Gebäude in Moorfields aus, das völlig zusammenbricht, und zieht in das Gebäude in Southwark um. Und sie haben ein paar Lektionen gelernt. Dies ist ein komplett neues Gebäude. Und wenn du heute das Imperial War Museum besuchst in London, dann ist es genau das Gebäude, das für das Bethlehem Hospital verwendet wurde. Es ist dasselbe Gebäude, das sich an dieser Stelle befindet. Es ist ein erstaunliches Gebäude. Es ist strukturell solide, was, seien wir ehrlich, ein gewaltiger Schritt nach vorne für das Krankenhaus war. Es ist schon seltsam, wenn man durch das Kriegsmuseum geht. Ich meine, schon die Art von Dingen, die im Kriegsmuseum ausgestellt sind, jagt einem einen Schauer über den Rücken. Und wenn man sich nun auch noch vorstellt, dass all diese Menschen sich in diesen Räumen damals befanden, erschreckend, wirklich erschreckend. Als sie also umzogen, gab es also auch etwas Gutes. Denn sie stellten neue Mitarbeiter ein und einige der geforderten Reformen wurden nun auch erfüllt. Ein paar Jahre später gab es einen Bericht, der besagte, dass die Patienten sauber und mit allem, was sie bräuchten, versorgt wären. Und das ist auch gut so. Aber eine Sache, warum Bethlehem in die Kritik geriet, war auch die schlechte Verwaltung der Gelder. Es wurden Gelder aus den Fonds abgeschöpft. Nach außen hieß es immer, dass das Krankenhaus zahlungsfähig sei und ziemlich gut geführt wurde. Aber das war noch nicht das Ende derer Probleme. Eines der größten Probleme war ein Mann namens Edward Wright, der dort Apotheker war, der eines Nachts betrunken und nackt im Frauentrakt vorgefunden wurde. Daraufhin schaute man sich das Verhalten Edward Wrights einmal etwas genauer an. Einer seiner Kollegen berichtete, dass er immer viel rauchte und ab und zu die Köpfe der toten Patienten öffnete oder sie abtrennte. Und es stellte sich heraus, dass er eine seltsame Besessenheit zu toten Körpern entwickelt hatte. Und nicht nur das. Er hatte, man höre und staune, sogar sein eigenes Labor im Frankenstein-Stil im Keller des Krankenhauses eingerichtet. Er wurde natürlich entlassen. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die passieren. Aber letztendlich, weil diese Dinge nicht die Behandlung der lebenden Patienten betrafen, sondern nur die der Toten blieb Bethlehem weiterhin von der Gesetzgebung ausgenommen, die in drei verschiedenen Jahren über die nächsten 20 Jahre verabschiedet worden war. Das ist gewaltig. Schließlich wurden die Reformer immer lauter und lauter und 1853 wird ihnen die Ausnahmegenehmigung schlussendlich entzogen. Von diesem Zeitpunkt an ist eine Kontrolle von außen unumgänglich. Und nach 600 Jahren, in denen sie im Grunde genommen auf sich allein gestellt waren und machen konnten, was sie wollten, werden sie von nun an kontrolliert und unterlagen denselben Rechtsvorschriften wie alle anderen Anstalten auch. Das muss man sich mal vorstellen. Für 600 Jahre konnte diese Anstalt schalten und walten und machen, was es wollte. Und das lag nur daran, dass es den Namen hatte, dass es diesen Einfluss von all diesen Direktoren und den Leuten hatte, die Freunde in hohen Positionen hatten. So einfach war das. Einfach schrecklich. Unter den Patienten war unter anderem ein Mann, der eine Art Portier war, der für Oliver Cromwell gearbeitet hatte. Er war als Daniel bekannt. Es muss so Mitte des 16. Jahrhunderts gewesen sein, als er da war. Und er war einer der berühmtesten Patienten seiner Zeit. Man weiß nicht genau, was mit ihm los war. Man auch nicht über seine Person sehr viel. Aber man weiß, dass er 1,80 Meter groß war und dass man ihn anlastete, ein angeblicher Prophet zu sein. Das könnte also durchaus ausgereicht haben, um ihn einzusperren. Aber, und jetzt kommt's, er hat den großen Brand von London vorhergesagt. Interessant, oder? Und ein weiteres sehr berühmtes Mitglied war ein Mann namens Augustus Pugen. Er hat einen Großteil des Maßwerks um das Parlament herum angefertigt. Er hat quasi den ganzen Schnickschnack und die Verzierungen gemacht, die man so an dem Gebäude brauchte. Und es hieß, dass ihn dieses Projekt in den Wahnsinn getrieben hat, sodass er auch in der Sothwark-Version von Bethlehem landete. Und ob du es glaubst oder nicht, Bethlehem, oder besser gesagt das Bethlehem Hospital, gibt es heute immer noch. Es wurde 1930 nach Beckenham in Kent verlegt. Und es ist heute ein sehr etabliertes und sehr angesehenes Krankenhaus für geistige Gesundheit. Es gibt ein Museum, das damit verbunden ist. Es heißt Bethlehem Museum of the Mind und wurde 2015 auf dem Gelände des Krankenhauses eröffnet. Es wurde von Grayson Perry, dem Künstler, eröffnet. Und es hat eine Sammlung aller Arten von Archivmaterial und historischen Objekten, die sich auf die Behandlung und die Geschichte der Gesundheitsfürsorge für psychische Gesundheit beziehen, ohne dabei vor dem dunklen und bösen Pfad zurückzuschrecken. Denn Bethlehem ist so weit in den englischen Sprachgebrauch verankert, dass fast jeder in der UK das Wort Bethlehem kennt und weiß, woher es abstammt. Es ist so eine große und faszinierende Geschichte und es gibt noch so viel mehr darüber zu erzählen. Aber ich denke, für heute ist das jetzt erstmal genug Londoner Geschichte gewesen. Aber ich hoffe, du konntest vielleicht das ein oder andere mitnehmen. Selten sind Dinge immer nur so schwarz und weiß. Ich mag einfach unbequeme Geschichten. Aber kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Sightseeing in London oder besser gesagt, was gibt es hier rund um die Liverpool Street zu erleben? Liverpool Street ist zusammen mit Shoreditch ein wichtiges Ziel im Osten Londons. Von großartigen Aussichten auf London bis hin zu einer der coolsten Geheimbars der Hauptstadt. Hier sind einige der besten Dinge, die man in und in der Nähe der Liverpool Street unternehmen kann. Am besten startest du bei 110 Bishopsgate, früher als Heron Tower bekannt. Dieser ist der dritthöchste Wolkenkratzer im Vereinigten Königreich. Er beherbergt zwei Restaurants mit einem atemberaubenden Panoramablick auf die Hauptstadt. Fans der peruanischen, brasilianischen oder japanischen Küche können im 38. Stock das Sushi Samba besuchen, während im 40. Stock das Duck and Waffle 24 Stunden am Tag europäische Küche serviert. Diese Restaurants sind sehr beliebt, nicht nur bei Touristen. Ihr solltet also wirklich sehr frühzeitig einen Tisch dort reservieren. Wenn du direkt in der Liverpool Street Station ankommst, dann begebe dich doch erstmal auf eine kleine Suche und finde die Kindertransport-Gedenkstätte. In den Monaten vor dem Zweiten Weltkrieg wurden fast 10.000 jüdische Kinder nach Großbritannien geschickt, um der religiösen Verfolgung in Europa durch die Nazis zu entkommen. Die Kleinen kamen in der Liverpool Street Station an, wo seither zwei Denkmäler zur Erinnerung an die vertriebenen Kinder und ihrer Notlage errichtet wurden. Das eine befindet sich vor dem Eingang, wo die Liverpool Street auf die Old Broad Street trifft. Und die andere, die etwas kleinere Statue, befindet sich im Inneren des Bahnhofs, in der Nähe des Eingangs zu den U-Bahn-Gleisen. Danach könntest du den Old Spitalfields Market durchstöbern. Der Old Spitalfields Market, auf dem alles von Taschen und Kleidung bis hin zu Schallplatten und Brettspielen verkauft wird, ist ein beliebter Ort für Touristen und Einheimischen zu gleichermaßen. Es gibt auch eine Fülle von Lokalen, die so ziemlich jeden Wunsch erfüllen, darunter auch sehr viele Burgerbuden für alle wählerischen Esser da draußen. Und natürlich darf ein Besuch bei The Arcade nicht fehlen. The Arcade ist eine malerische kleine Gasse mit vielen verschiedenen Geschäften, die einen Besuch wert sind. Sie befindet sich neben dem Seiteneingang des Bahnhofs Liverpool Street in der Old Broad Street, direkt neben der Railway Tavern. Das Angebot reicht von Chocolatiers und Metzgern bis hin zu Juwelieren und Blumenläden. Und auch die asiatische Küche kommt hier nicht zu kurz. Auch an praktischen Dingen mangelt es nicht in der Arcade. Es gibt eine Wechselstube, eine chemische Reinigung sowie Geschäfte, die Schuhe, Telefone und Uhren reparieren. An der Ecke von Aldermans Walk und Bishopsgate steht seit mehr als 900 Jahren eine Pfarrkirche. Die St. Botolph without Bishopsgate ist die vierte Kirche dieses Namens an dieser Stelle. Bemerkenswerterweise hat die heutige Kirche den großen Brand von London und den Blitzkrieg des Zweiten Weltkriegs überstanden. Den größten Schaden erlitt das Gebäude allerdings damals durch eine EAA-Bombe im Jahr 1993. Solltest du bei den ganzen Restaurants bisher noch nichts gefunden haben, dann könntest du auch einen Abstecher ins The English Restaurant machen. Der Name ist dir schon bekannt. Das English Restaurant serviert eine köstliche britische Küche, die jeden widerlegt, der die kulinarischen Leistungen diesseits des Ärmelkanals anzweifelt. Die Weinkarte weicht jedoch problemlos vom Thema des Restaurants ab. Sie wird von Weinen vom Kontinent dominiert. Selbstverständlich ein Muss, das Erkunden des Bahnhofs Liverpool Street. Kein Reiseführer über die Liverpool Street wäre vollständig ohne eine Erwähnung des Bahnhofs, der die Gegend dominiert. Neben einer Reihe von Geschäften, die alles von Süßigkeiten und Luxusschokolade bis hin zu Kosmetika und ausgefallenen Kugelschreibern anbietet, gibt es viele Möglichkeiten, einen Happen zu essen. Darunter zwei Kneipen, die Hamilton Hall und ein Wetherspoon Pub. Und das etwas gehobene Merchant of Bishopsgate. Und wenn du vielleicht dann doch etwas mehr wissen möchtest, wie es so um die Geister der Liverpool Street Station bestellt ist, dann wirf doch mal einen Blick auf meine Website cuin.london, um mehr über den Bahnhof und seine Bewohner von der anderen Seite zu erfahren. Selbstverständlich darf auch ein Besuch im Dirty Dicks nicht fehlen. Trinke etwas im Dirty Dicks, einem Pub, dessen Namen von einem Lagerhaus stammt, das Richard Bentley gehörte, einem Kaufmann aus dem 18. Jahrhundert, der nach dem Tod seiner Verlobten aufhörte, es zu putzen. Sein Haus, sein Laden, sein Lagerhaus und sogar sich selbst. Glücklicherweise versucht das Dirty Dicks nicht mehr Bentleys schlampigen Zustand nachzuahmen, aber Überbleibsel aus der schmutzigen Zeit des Pubs sind in Glasvitrinen eingeschlossen und können im Erdgeschoss bewundert werden. Auch hierzu findest du im Detail einen Bericht auf meiner Website CUI in London. Er ist allerdings nichts für schwache Nerven, so viel kann ich dir verraten. Der Link zu dem Beitrag, den verlinke ich dir unten in den Shownotes. Und dann gibt es einen, wo ich wirklich nur sagen kann: Besuchen, 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 besuchen. Und zwar entdecke The Mayor of Scaredy Cat Town. The Mayor of Scaredy Cat Town ist eine brillante Kellerbar, die so gemütlich ist, wie eine Cocktailbar nur sein kann. Geh dazu zum Breakfast Club Café in der Artillery Lane und frage dort nach dem Mayor und trete durch den Kühlschrank, kein Witz, ein, um die geheime Bar im Untergeschoss zu entdecken. Wie der Name schon sagt, sind Katzen hier ein ständiges Thema. Während allerlei andere skurrile Gegenstände die freiliegenden Backsteinwände beleben. Und zu guter Letzt gibt es noch das Broadgate Circle. Broadgate Circle ist bei den Arbeitern der Stadt in der Mittagspause sehr beliebt und bietet eine Vielzahl von tollen Restaurants an. José Pizarro bietet Getränke und Tapas an, Pizzaliebhaber können bei Franco Manca essen. Und The Botanist ist für eine gute Portion immer zu haben. Schau dir unbedingt aber auch The Leaping Hare an, eine interaktive Kunstinstallation, bei der ein ausgestreckter Hase auf der Spitze einer Mondsichel balanciert. Dazu scanne einfach mit deinem Smartphone den Code und höre dir mal an, was der Hase zu sagen hat. Und wenn dir die Essensauswahl noch immer nicht reicht, dann hüpfe einfach mal rüber zu Italy und lass dich da von frischer italienischer Küche verzaubern. Und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht hast du das ein oder andere mitnehmen können. Wenn du ein bestimmtes Thema in einer der nächsten Folgen haben möchtest, Fragen hast oder sogar selbst Teil einer Folge werden willst, dann besuche meine Website seeyouin.london. Und schreibe mir eine Nachricht. Über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter @seeyouinldn. Folgt mir gern, abonniert diesen Podcast und lasst auch gerne ein Like. Ich freue mich, von euch zu hören. In 14 Tagen geht's weiter. Habt eine schöne Woche. Cheerio!